Okay, ihr habt wahrscheinlich alle euch schon mal die Frage gestellt, wie funktioniert ChatGPT ganz genau? Das ist auch der Titel des Talks, den wir jetzt hören werden. Michael Christen hat sich diese Frage wahrscheinlich auch irgendwann mal gestellt. Er hat sich früher auch schon mal länger mit KI beschäftigt und ist dann aber zu JC gegangen und hat sich dort 20 Jahre damit dann ausgetobt und dachte, jetzt ist die richtige Zeit, sich mal wieder mit KI zu beschäftigen. Und deswegen beantwortet er euch jetzt die Frage, wie ChatGPT denn eigentlich ganz genau funktioniert. Viel Spaß!
Hallo. Ah, ja, vielen Dank fürs zahlreiche Kommen. Vielen Dank. Und dieses ganz genau steht da nicht ohne Grund, weil viele Erklärungen, die man so findet in YouTube-Videos und anderen Stellen, die sind nicht so, dass sie wirklich die letzte Abdeckung abschrauben und genau zeigen, was ist es denn eigentlich, was die Wurzel dessen ist, dass da Intelligenz genannt wird oder Verständnis oder wir uns fragen, ob das überhaupt existiert, wenn wir erstmal die letzte Abdeckung abhaben. Und das will ich heute machen. Die Frage ist nur, wie macht man das? Es gibt zwei Papers von 2017 und 2018, die eigentlich der Kern dieses Vortrags sind. Wenn man das verstehen möchte, was da drin steht, muss man sehr tief in die Tiefe gehen und bestimmte Details zum Thema neuronale Netze verstehen. Und ich habe das so aufgearbeitet, dass das als Zeitreise durch die Geschichte alle die Elemente, die man braucht als Voraussetzung, um das zu verstehen, die nehmen wir dann eben vorwärts in der Zeit mit und ich berichte ein bisschen über die Personen auch, die die entsprechenden Entwicklungen vorangetrieben haben. Das heißt, wir gehen fast 120 Jahre in die Vergangenheit, minus zwei, und sehen uns das genau an. Ich fange an mit Markov. Markov war ein russischer Mathematiker, der die Anfangsidee war wohl, er möchte ein bisschen Geld an der Börse verdienen und fragt sich, wie wahrscheinlich das ist, ob nach einem Bullentag wieder ein Bullentag kommt. Also steigende Kurse, kommt wieder steigende Kurse oder mit welcher Wahrscheinlichkeit geht es nach unten? Und er sagte hier, mit 90% Wahrscheinlichkeit kommt nach einem Bullentag wieder ein Bullentag. Und wenn man diese Wahrscheinlichkeiten auf einen Graphen aufmalt, dann hat man so einen Transaktionsgraphen, den man heute einen Markov-Graphen nennt. Er hat das auch mit Wettervorhersagen probiert und die Idee ist also hier Vorhersagen zu machen. Ja. Er kam dann auf die merkwürdige Idee, dass er einen damaligen Bestseller genommen hat und hat die Buchstabenfolgen in diesem Bestseller aufgeschrieben und den Übergangsgraphen von jedem Buchstaben zu jedem anderen Buchstaben mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Eine riesige Aufgabe, die niemals dazu geführt hätte, dass man damit Texte erzeugen kann. Aber es ist im Prinzip das erste Sprachmodell, was er damit generiert hat. Er hat genau das produziert, was wir mit ChatGPT oder mit einem GPT tatsächlich haben. Das sind einfach nur Wortfolgengeneratoren, Textgeneratoren. Und deswegen ist er wichtig in diesem Zusammenhang, weil er der Finder dieser Grundidee ist. Dann haben wir Shannon. Claude Shannon hat auch die Arbeit von Markov gelesen, hat tatsächlich das rekonstruiert und hat gesagt, produziere ich mal damit Texte, ist aber nicht gut geworden. Er sagte, die Vorhersagequalität ist nicht gut genug. Aber die Grundidee, die er auch wieder hat, er wollte auch Geld machen. Er ist dann an einen Roulette-Tisch gegangen in einem Casino und hat versucht, die Zahlen vorherzusagen. Hat gesagt, okay, nur dadurch, dass ich verstehe, dass es hier eine Irregularität gibt, nämlich manche Tische sind etwas schräg aufgestellt, kann ich das nachmessen. Er hat sich so Gadgets gebaut und in den Schuh und die Tasche eingebaut mit so Stromstößen und sonst was Dingen, um mit einem Freund zu kommunizieren und dieses Ding zu entschlüsseln. Und er hat dabei die Idee entwickelt, dass die Möglichkeit, eine Vorhersage zu machen, davon abhängt, dass man versteht, wie wahrscheinlich ein Ereignis ist. Und das ist die Wurzel seiner Informationstheorie, dass er sagt, wenn ich verstehe, wie wahrscheinlich ein Ereignis ist, dann kann ich eine Signalfolge verkürzt darstellen. Ja, also Vorhersage, die Möglichkeit, eine Vorhersage zu machen für ein Ereignis, gibt auch die Möglichkeit für eine Kompression der Datenmenge. Ja, das ist die grundlegende Idee. Er hat außerdem so Dinge gebastelt wie so ein Mause-Irrgarten, in dem die Maus selber herausfindet, also eine mechanisierte Maus selber herausfinden soll, wie sie zu einem Punkt kommt. Und hat an der Stelle die Idee entwickelt, dass diese Maus selbstständig lernen kann, wie sie zu diesem Ausgang kommt, und hat damit auch den Begriff des maschinellen Lernens geprägt. Also die Idee, dass Maschinen lernen können, selbstständig lernen können, kommt ebenfalls von Shen. Und das ist eben ein wichtiges Element. Perceptron ist die erste Idee von Frank Rosenblatt. Er hat hier versucht, mit einem riesigen Kameraaufbau einen Buchstaben zu entziffern und hat sich dann eben überlegt, wie bildet man das, was wir in unseren Neuronen im Gehirn haben, in einer mathematischen Formel ab. Und hier kommt halt die bittere Information: Wenn wir tatsächlich die letzte Verkleidung an GPT abmontieren wollen, da müssen wir ein bisschen lineare Algebra machen. Es ist nicht so, dass alle das tatsächlich reproduzieren können. Ich werde es auch bildhaft darstellen, aber ich mache diesen kleinen Einschub, lineare Algebra. Wir brauchen nur das Allernotwendigste aus der Oberstufe. Ja, was ist ein Vektor? Ist eine geordnete Liste von Zahlen. Was ist eine Matrix? Das ist eine Zahlenfolge in einer Rechteckform, für die es bestimmte Rechenformeln gibt, um Matrizen miteinander zu multiplizieren, ja, Zeile mal Spalte. Und dann haben wir das Skalarprodukt. Das Skalarprodukt multipliziert zwei, dabei werden zwei Vektoren multipliziert und es kommt eine Zahl raus. Das ist verblüffend wichtig für die Erkenntnis, warum ChatGPT Intelligenz entwickelt oder sowas entwickelt wie Verständnis oder so zeigt, oder so tut, als hätte es Verständnis. Denn das Skalarprodukt bildet den Kosinus der beiden Vektoren ab. Er sagt, wie ähnlich sind die beiden Vektoren. Liegen sie übereinander, dann ist der Wert maximal, je nachdem wie lang die Vektoren sind. Und sind die orthogonal, stehen senkrecht aufeinander, dann ist das Skalarprodukt null. Ja, das heißt dann, sie sind unähnlich. All das, wie das im Detail geht, das müssen wir uns nicht merken, aber das Skalarprodukt ist wirklich hier, das ist das Schlüsselelement, warum ChatGPT funktionierte. Wir werden sehen, warum das so ist. Ja, neuronale Netze ist die Idee, wir bilden irgendwie Inputs ab und transportieren sie zu einem Output. Und die Inputs sind zum Beispiel Sensoren in einem Bild, die Bildpunkte. Ja, wenn wir jetzt ein Bild haben mit 1 Million Punkte, dann haben wir 1 Million Inputs, x1 bis x1 Million. Und Y1 und Y2 sind Signale, die wir erforschen wollen. Wir sagen, können wir was erkennen? Ja, Hund, Katze. Y1 könnte ein Signal für Hund sein. Wenn das 1 ist, ist es ein Hund. Ja, die Frage ist nur, wie rechnet das denn aus? Ja, das macht es, indem wir hier Gewichte dran haben. Für jeden Input haben wir Gewichte, die zu einem Output gehen. Ja, Gewichte 1 bis 5. Und wir haben das auch für den zweiten Output, Gewichte 1 bis 5, den zweiten Output. Das schreiben wir dann in diese Rechenvorschriften. Wir tun das jeweils einzeln multiplizieren. Also x1 mal w1 plus x1 mal w2. Ja? Und zufälligerweise ist genau diese Vorschrift eine Matrixmultiplikation, Matrix mal Vektor. Wir addieren noch ein Bias drauf, ja. Nur der Vollständigkeit halber, im Detail möchte ich das nicht erklären. Und dann kommt noch eine Aktivierungsfunktion da drauf, erkläre ich auch gleich, was das ist. Und das Ganze multipliziert sich dann so aus. Und im Ergebnis haben wir dann immer nur so eine kurze Formel, die das neuronale Netz beschreibt. Und das ist quasi fast das letzte Mal, dass wir überhaupt so ein Netz sehen. Denn als nächstes haben wir nur noch Formeln. Die Formeln sagen einfach nur, wir haben Inputs, die mit einer Variante von Koeffizienten multiplizieren, und das ist das Grundprinzip daran. Die Frage ist nur, die große Frage ist, wie kommen wir zu den Gewichten? Ja? Wann finden wir ein richtiges Gewicht, sodass das Ganze funktioniert? Gleich wird es wieder ein bisschen anschaulicher. Ja? Softmax-Aktivierung, das ist die Aktivierungsfunktion. Wir wollen irgendetwas Nichtlineares mit der Funktion machen, denn wenn wir nicht noch eine Funktion drauf machen, die nicht linear ist, dann können wir nur lineare Funktionen abbilden, dann können wir nicht beliebige Funktionen abbilden. Und die einzige Aktivierungsfunktion, die wir bei Transformern, und darum geht's, brauchen, ist die Softmax-Aktivierung. Die Softmax-Aktivierung berechnet die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen eines Signals. Also in diesem Beispiel Hund oder Katze, möchte ich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es der Hund oder die Katze. Ja, in diesem Beispiel hier haben wir nur einen Input und der Rest ist irgendwie unbelegt. Dann hat das Eintreffen des einen Beispiels, des einen Inputs mit minus 0,7 natürlich hier 1 100% Wahrscheinlichkeit, die anderen haben keine Werte. Habe ich zwei Inputs, ja, mit 0,06 und minus 1,49, dann habe ich hinterher Wahrscheinlichkeit 0,82 und 0,17. Und die Summe aller Wahrscheinlichkeiten der Outputs ist immer 1. Das heißt, wenn ich die alle addiere, kriege ich hier unten immer 1 raus. Das ist die Softmax-Aktivierung. Die Softmax-Aktivierung rechnet mir einfach aus, wie wahrscheinlich das Eintreffen eines Ereignisses ist, sodass die Summe 1 ist. Das ist die Eigenschaft, die ich brauche. Ja? Wir müssen das nicht im Detail wissen. Es geht nur darum, Softmax macht Wahrscheinlichkeiten. Dann haben wir 1980 schon eine große Diskussion gehabt um die Möglichkeit, ob neuronale Netze jetzt Intelligenz haben können oder nicht. Ein Philosoph namens Searle hat dann so ein Beispiel definiert und sagte, angenommen, wir hätten so ein Zimmer, ja, wo wir chinesische Schriftzeichen reinreichen und irgendwas passiert da drin. Da ist ein Operator, der nimmt so Bücher raus, die Bücher sagen, guck mal danach und dann schreibt er was auf und es kommt was raus und jemand, der die Zeichen lesen kann, sagt, ja, das war eine Frage und das hat es beantwortet. Jetzt sagt Searle, dieser Operator, der kann kein Chinesisch. Der versteht nicht, was das Zimmer macht. Also, wenn das jetzt eine Maschine wäre, wo ich nicht weiß, was die Maschine macht, kann ich auch nicht sagen, dass die Maschine Verständnis hat, weil der Operator kein Verständnis hat. Das ist seine Argumentation, die ich persönlich falsch finde, weil ich finde, es geht ja darum, ob das Zimmer Verständnis hat. Ja, und auch wenn ich das falsch finde, ist es ein hervorragendes Beispiel, wie das Ganze funktionieren könnte, sehr schön bildhaft und wir werden das noch verwenden. Das ist als Bild gut brauchbar, um hinterher das Ganze zu verstehen. Geoffrey Hinton, als junger Student wollte er wissen, wie das Gehirn funktioniert und dachte, er geht zu den Philosophen, die konnten es ihm nicht sagen, er ging zu den Psychologen, die konnten es ihm nicht sagen, er ging zu den Mathematikern, die konnten es nicht sagen, er hat all das studiert, also angefangen, ja. Schließlich hat er sich gesagt, wenn das niemand weiß, dann muss ich halt ein Gehirn bauen. Geoffrey Hinton wird jetzt auch als Godfather of AI bezeichnet. Er hat da die wesentlichen Grundlagen geschaffen und er hat da mit neuronalen Netzen gearbeitet und hat diese Frage beantwortet, wie kann ich denn diese Gewichte bestimmen? Ja, die Gewichte bestimme ich über Backpropagation. Das heißt, ich lege vorne ein Signal an, dann kommt irgendwas raus, das ist falsch. Ja, das ist noch irgendeine Zufallszahl. Und dann berechne ich die Differenz zwischen dem, was ich raushaben möchte und dem, was rausgekommen ist und verändere die Gewichte entsprechend wieder rückwärts nach vorne. Und dadurch lernt das Netz. Er hat also herausgefunden, wie das maschinelle Netz tatsächlich lernen kann. Und das Zweite, was er erfunden hat, ist der Autoencoder. Der Autoencoder ist die lustige Idee, dass man eine Engstelle in einem neuronalen Netz macht. Das ist hier in diesem Paper da oben nochmal gezeigt. Man macht an einer Stelle, wo das Signal durchgehen muss, eine Stelle rein, wo man gar nicht so viel Informationen unterbringen kann. Wenn das Netz jetzt per Backpropagation irgendwie lernen kann, dann muss es an dieser Stelle abstrahieren. Ja, es muss da irgendwie eine Sprache an dieser Stelle finden, die irgendwie was Sinnvolles über den Inhalt spricht, ja, und eine Bedeutungsebene hat, dann bedeuten diese Knoten irgendwas. Und neuronale Netze, die Engstellen bekommen, sind hinterher intelligenter gewesen und konnten besser Objekte erkennen. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel. Dann haben wir hier Jürgen Schmidhuber und Sepp Hochreiter. Sepp Hochreiter war ein Student von Jürgen Schmidhuber, der die lustige Idee hatte, dass wenn man in einem neuronalen Netz eine Schleife einbaut, das heißt, ein Neuron kriegt seine Ausgabe wieder als Eingabe, das ist eine Art Erinnerung bekommt an einen Zustand, den es vorher gelernt hat. Das heißt, man könnte es dazu verwenden, eine Sequenz zu lernen. Man könnte lernen, wie Sequenzen aufgebaut sind. Man könnte damit auch versuchen, Sequenzen wiederherzustellen. Es kann so nicht nur Objekte erkennen, sondern es kann gelernte Sequenzen wieder reproduzieren. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, ein ganz wichtiger Mechanismus, der 20 Jahre lang die KI-Forschung dominiert hat, bis 2017, bis was Neues kam. Dann haben wir hier Jan LeCun. Jan LeCun war ebenfalls ein Student von Geoffrey Hinton und der hat diese Autoencoder-Technik benutzt, um Bilderkennung zu perfektionieren. Er hat convolutional neuronale Netze gemacht, das heißt, das ist so ein Tunnel, wo das Netz immer schmaler wird, ja, nicht auf einmal schmal, sondern so schrittweise Und an der Stelle, wo es am schmalsten ist, entwickelt es so eine Objektsprache. Es sagt, da ist ein Ohr auf dem Bild, da ist ein Strand oder sonst was, dann sind die Signale hoch. Und wenn das breit genug ist, hat es genügend Kraft, das ganze Bild zu beschreiben. Jan de Kuhn ist dann Mitte der 10er Jahre von Mark Zuckerberg gefragt worden, ob er denn gerne die Forschungsabteilung für KI gründen möchte bei Meta bzw. noch Facebook. Und dann hat er gesagt, das mache ich, aber nur, wenn alle Forschungsergebnisse Open Source werden. Das hat eine wichtige Wirkung letztes Jahr gehabt. Ja, und dann haben wir jetzt hier Joshua Bengio. Er hat 2002 sich damit beschäftigt, wie man denn Sprache in neuronalen Netzen repräsentieren kann. Ja, also wir haben bisher nur von Bildern und von anderen Signalen gesprochen, aber wie repräsentiert man denn Sprache? Und darum geht es ja bei ChatGPT, wie man denn überhaupt Sprache lernt, ja, auch in Sequenzen. Irgendwie muss man das encodieren. Und die Idee ist so, dass ich das visualisieren muss. Ich habe das hier versucht. Ja, er sagt, wir nehmen einen Vektorraum. Ja, als Beispiel habe ich hier einen dreidimensionalen Vektorraum. Das ist also ein Würfel. Und in diesem Vektorraum tue ich Wörter hinschreiben. Ja, Wörter, die ähnlich sind, eine ähnliche Bedeutung haben, die kommen in so eine Gruppe an die gleiche Stelle. Ja, weil sie sprechen gegeneinander darüber, dass sie ähnlich sind, dadurch, dass sie an dieser Stelle sind. Und als die drei Dimensionen habe ich hier genommen, Betriebssysteme, OS, Gemüse und Emotionen. Ja, und die sind natürlich orthogonal. Die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, außer Fun, also ich habe hier Fun ein bisschen weiter in die Richtung der Betriebssystemdimension gemacht, um damit auszudrücken, dass der Vektor zwischen diesen beiden Begriffen nicht ganz orthogonal ist. Das heißt, das Skalarprodukt ist an dieser Stelle nicht null und sagt, die haben nichts miteinander zu tun, sondern das Skalarprodukt hat dort einen leichten Wert und sagt, Linux und Spaß hat etwas miteinander zu tun. Und das ist die Idee. Wir tun jedes Wort in einen Vektorraum schreiben und repräsentieren dann das Wort mit der Position im Vektorraum. Das sind Embeddings. Ja? Wir haben hier Embeddings mit dreidimensionalen, das heißt drei Zahlen repräsentieren die Zeichen. Und ChatGPT 3.5 hat zur Repräsentation 11.000 Dimensionen. Dann haben wir hier Ilya Satzgeber, er ist auch ein Student von Geoffrey Hinton gewesen. Da kommt einiges zusammen, er hat sich auch mit Bilderkennung beschäftigt, das will ich aber jetzt hier nicht im Detail ausarbeiten, weil es geht darum, dass das eben quasi alles Menschen sind, die sich gegenseitig kannten, die voneinander gelernt haben und da kam alles aus dieser Ecke raus, das ist sehr spannend. Ilya Satzgeber ist dann zu Google gegangen und hat eines Tages eine E-Mail von Elon Musk gekriegt zu einem Abendessen. Und bei diesem Abendessen wurde dann OpenAI gegründet. Und somit gehörte Ilya Satzgeber zu dem Gründungspersonen. Und er wird wahrscheinlich derjenige sein, der maßgeblich ChatGPT gebaut hat. Ja. So genau weiß man das nicht, aber von den Präsentationen, die man so sieht, ist er der, der es präsentiert. Das hat also schon eine bestimmte Bedeutung dann. Jetzt kommen wir allmählich zum Eingemachten, dem Attention-Mechanismus. Das Attention-Mechanismus werdet ihr schon mal gehört haben, aufgrund eines Titels einer Publikation namens Attention is all you need. Und die Frage ist jetzt, was ist Attention? Wir haben diese LSTM-Netze von Jürgen Schmidhuber. Die können Sequenzen kodieren. Die können sich an Sequenzen erinnern. Und jetzt hat man sich gefragt, wie kann man denn diese Eigenschaft nutzen, um automatische Übersetzer zu bauen, um von einem Textkorpus in einen anderen Textkorpus zu übersetzen, das heißt zu lernen, wie alle Übersetzungen von dem einen Satz in der einen Sprache in die Sätze der anderen Sprache, wie man das abbildet. Ja? Und dieser Attention-Mechanismus, der funktioniert so, dass man sagt, wir haben einen Encoder und einen Decoder. In dem Encoder tun wir hier einen Satz in französischer Sprache rein und in dem Decoder tun wir einen Satz in einer englischen Sprache rein. Und jetzt brauchen wir einen Mechanismus, der die beiden Sätze miteinander verschränkt und sagt, diese Wörter hier, die haben was zu tun mit den anderen Wörtern in der anderen Sprache. Ja, das ist also einzelne Positionsübersetzung und das macht man, indem man das oben in dieser Matrix da oben, indem man so Markierer reinmacht und sagt, das ist der Zusammenhang von der einen Sprache zu der anderen Sprache. Ja, und wenn man jetzt das mit ganz vielen Texten füttert, dann wächst die Menge der Markierungen, die man oben in dieser Tabelle machen kann, immer weiter an. Man muss sich vorstellen, dass das nicht so klein ist wie das hier. Es ist etwas, das lernen kann und was man dann in mehreren Schritten auch wiederholt. Also hier unten diese rote Ebene, RNN steht dafür Recurrent Neural Networks, das sind die LSTM-Netze, die merken sich die Sequenz, die können wissen, wie diese Sequenzen aufgebaut sind. Und da oben diese Matrix macht Attention und das Wort Attention ist dadurch entstanden, dass man sagt, dass die eine Sequenz attends to, also ein Wort attends to, es hat mehr Teilhabebedeutung als Aufmerksamkeit. Das ist ein bisschen irreführend. Attention übersetzt man ja eigentlich als Aufmerksamkeit, aber es hat hier eher damit zu tun, dass es eine Teilhabe ist eines Wortes an einer Phase einer Übersetzung. Ja? Das ist ganz wichtig. So, und das hat Bengio gemacht und in einer weiteren Forschung, als man sich das angeguckt hat, dann gesagt, diese RNNs unten, die sind kompliziert. Ja? Haben wir denn einen anderen Mechanismus, der auch Sequenzen lernen kann? Dann kam man auf die Idee, dass dieser Attention-Mechanismus, der hier oben ist, dass man den hier unten ebenfalls hinsetzen kann, indem man sagt, diese Eingabesequenz attends to sich selbst. Ja? Also es hat etwas mit sich selbst zu tun. Eine Erinnerung an eine Sequenz bekommt man, indem man den Attention-Mechanismus so benutzt, dass die Sequenz zu sich selbst verschränkt wird. Und das nennt man dann Self-Attention. Ja? Wir haben also jetzt hier einen Übersetzungsmechanismus, der nur noch einen Mechanismus hat, Attention. Ja? Im Englischen würde man jetzt sagen, Attention is all you need. Und so heißt das Paper von 2017, Attention is all you need, in dieser Architektur, die man Transformer nennt. Ja, wir sind jetzt also wirklich bei des Pudels Kern angekommen. Das ist diese Grafik, die vielleicht viele schon gesehen haben. Das ist das, was in GPT, ChatGPT auch drinsteckt. Und jetzt müssen wir nur noch verstehen, was das bedeutet. Also die Grafik, die wir eben gesehen haben hier, ja, das auf der rechten Seite, das entspricht jetzt dieser Grafik, die man in der Publikation Attention is all you need abgebildet hat. Und wir gehen jetzt da auch ins Detail rein, ja, und fragen uns, wie das funktioniert. Zunächst ist es einmal so, dass man damit erstmal einen guten Übersetzer bauen konnte, der einfacher war als der vorherige. Aber 2018 kam dann eben ein Paper raus, das von OpenAI publiziert wurde, da war eben auch Satzgeber dabei. Die hatten die ganz merkwürdige Idee, dass sie nicht das für eine Übersetzung benutzen, damit man von einer Sprache in die andere spricht, sondern indem man da einfach nur Texte produziert. Ja, einfach nur Texte produzieren, ohne Übersetzung einfach anfangen, Texte zu produzieren. Und wir sind eigentlich da bei genau dem gleichen Thema angekommen wie bei Markov, der gesagt hat, ich schreibe mal auf, wie die Wahrscheinlichkeiten sind der Buchstabenfolge, vielleicht kann man daraus Texte produzieren. Und das ist hier die gleiche Idee. Wie tue ich einfach Texte produzieren? Das ist eigentlich eine merkwürdige Idee, weil es soll schon dabei rauskommen. Aber es ist interessant, wenn man die linke Seite weglässt. Also wenn ich sage, ich tue nur noch produzieren, es hängt nicht von irgendwas ab, dann kann ich den linken Teil des Encoders, den Encoder-Teil einfach streichen. Dadurch fällt auch den Attention-Mechanismus in der Mitte weg. Ich habe nur noch diese Masked Multi-Head Attention, kommen wir gleich noch drauf. Und die neue Grafik, die vereinfachte Grafik, sitzt auf der rechten Seite. Das ist die Darstellung, die in dem 2018er Paper benutzt wird, die wir jetzt im Detail tatsächlich mal ausprobieren. Denn ich habe hier einen wunderbaren Beispielsatz, der heißt, Linux macht Spaß und alles viel besser. Wenn man jetzt so einen Satz in einen textproduzierenden Mechanismus reintut, dann tut man nicht wirklich die Wörter rein, sondern man übersetzt es in Tokens. Das heißt, der erste Schritt ist eine Tokenisierung des Textes, sodass ich den Text zerhacke in einzelne Wörter oder andere Zeichenfolgen, die mein Tokenizer halt bestimmt als beste einzelne Zeichenfolge und die haben Nummern. Ja, also das Wort Linux hat hier die Nummer 47.424, ja, und so weiter. Das Ausrufezeichen hat die 0, merkwürdigerweise. Und diese Zeichenfolge, daraus berechne ich Embeddings. Ja, und das kommt dann hier unten in diese Text and Position Embedding rein. Und das durchläuft jetzt diesen Prozess. und daraus produziere ich einen Text, einen weiteren Text. Ja, also im Prinzip will ich Folgendes erwarten. Ja? Ich möchte sagen, Linux macht Spaß und alles viel und der Transformer soll mir das Wort besser finden. Also sagen, besser ist das Wort, was da folgen kommt, sollte. Ja, man lernt jetzt dieses neuronale Netz wieder damit an, dass man sagt, das ist das Beispiel, das ich reintue und das da oben ist das, was rauskommen sollte. Also es kommt im Prinzip das Gleiche raus, nur ein Wort mehr. Jetzt kommt ein technisches Detail, nämlich man füttert das Ganze mit einem Starttoken. Ja, das hat dem Übersetzer gesagt, das ist der Start der Sequenz, da geht's los. Das ist hier immer noch genauso. Dieses Starttoken heißt jetzt merkwürdigerweise End of Text. Das liegt daran, dass man sowohl für den Anfang als auch das Ende von Texten den gleichen Token nimmt. Und das habe ich rausgenommen aus dem Source Code von GPT-2, weil das ist Open Source. Ja, das heißt, dieser Transformer macht aus diesen 8 Tokens wieder 8 Tokens, nur um eine Stelle verschoben und mit einem neuen Wort. Das ist das, was dieser Mechanismus macht. Dann schauen wir uns das nochmal im Detail an. Also ich schreibe jetzt hier noch ein paar Zahlen dran. Ja, das Ganze, das Blaue wiederholt sich. Das tut sich immer wieder in die Ausgabe, geht wieder in die Eingabe rein. Wie oft? Das macht dieses N-Layers 12 Mal. Ja, in diesem Beispiel für GPT-3 Small, das ist aber das allerkleinste Modell. Und das, was wir später als ChatGPT kennen, ist hier die GPT-375B. Ja. Ich drehe jetzt die ganze Grafik und sage, okay, links kommen die Tokens rein. Wir haben jetzt zum Beispiel das Wort Linux hat eine bestimmte Nummer, 47.424. Und das geht jetzt in einen sogenannten One-Hot-Vektor. Das heißt, der Vektor hat 50.000 Dimensionen für 50.000 Tokens, die ich prinzipiell haben könnte. Und die sind alle Null. Bis auf eins, nämlich das mit der Nummer von dem Linux-Token. Das würde ich hier vorne reintun. Dann gibt es hier dieser graue Kasten, ist ein kleines neuronales Netz, das aus diesen One-Hot-Vektor ein Embedding berechnet. Ja, das macht die von Joshua erfundenen Embeddings, das dann sagt, okay, das Wort Linux liegt in einem Vektorraum, an einer bestimmten Stelle, weil dort Wörter sind, die so ähnlich sind und ich dann mit Ähnlichkeitsberechnungen feststellen kann, was noch ähnlich ist in diesem Vektorraum. Und dann habe ich hier eine Liste von Embeddings, ja, die schreibe ich jetzt so untereinander, das sieht jetzt schon aus wie eine Matrix. Die erste Zeile T0 ist also wirklich das Token 0, das Anfangswort T1 ist Linux und so weiter. Und diese ganze Länge dieser Matrix, das ist die Kontextlänge. Aktuelle Modelle haben nur Kontextlänge von 128.000. Ja. Und die Breite, das ist hier dieses D-Model, ist in dem Beispiel von dem kleinen GPT-3 1500 und von dem großen 11.000. Ja, also so breit sind diese Wörter, so groß ist diese Matrix. Dann kommt nur der Vollständigkeit halber noch das Positional Encoding drauf. Das sieht man immer in den Grafiken. Das ist nichts anderes als eine festgelegte Tabelle mit festgelegten Zahlen, die Embeddings, die weiter hinten liegen, noch so einen kleinen Schüttelwert drauf addieren. Ja? Je weiter die hinter im Text liegen, desto größer ist der Wert, der hinten drauf geschüttelt wird mit einer Sinus-Cosinus-Funktion. Kann man nicht so leicht verstehen. Es ist aber ein Mechanismus, wo man sagt, dieses Token ist nicht das, was vorne liegt, sondern es ist ein Token, das weiter hinten liegt im Text. Ja, und das neuronale Netz versteht das dann, dass es ein Token ist, das weiter vorne ist oder weiter hinten ist. Und das ganze Resultat sind dann die sogenannten Encoded Representations, die sich durch dieses Netz durchziehen. Ja, auch hier wieder diese Daten, wenn ich jetzt irgendwie dieses D-Model sehe, wenn ich irgendwelche Modellbeschreibungen sehe, sehe ich D-Model. Und die Model gibt mir die Breite des Embeddings an. Also wie viele Dimensionen hat das Token? Ja, so und jetzt machen wir eine End-to-End-Betrachtung. Hier haben wir wieder, wie wir es am Anfang gesehen haben, der Text Linux macht Spaß und alles viel. Ja, jetzt wollen wir das letzte Wort haben. Und das ist das Token besser, das kommt hinten raus. Das letzte neuronale Netz, das hinten dran ist, der graue Kasten, das macht ein Reverse-Embedding. Das macht aus einem Embedding wieder ein One-Hot-Vektor, ja, wo drin steht, Dieses Token muss es sein. Und wenn wir das Ende der Berechnung auslesen, dann ist es nur der letzte Eintrag in diesen Encoded Representation, das wir überhaupt haben wollen, weil die anderen Tokens kennen wir ja, das ist ja der Input. So sieht das aus. Und die Frage ist, was liegt dazwischen? Naja, in gewisser Weise ist das unser magisches chinesisches Zimmer, dass da irgendwelche Tabellen und Code-Wörter hat, aus denen herausgelesen wird, hier wird was reingereicht, ja, anstatt chinesischen Schriftzeichen sind es eben diese Encoded Representations. Ja, und es reicht wieder Encoded Representations raus und das kann man hinterher zu einem Text machen. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert dieses chinesische Zimmer? Jetzt nochmal tief durchatmen. Ja, wir haben gesagt, wir schrauben die letzte Verkleidung ab. Wir wollen es ganz genau wissen. Wir haben dafür so eine Kernfunktion. Ja? Und diese Kernfunktion, die hat wie so ein Buch, in dem wir nachschlagen und dann wissen wir diesen Zettel. Ja? Und jetzt schauen wir uns das an. Q und K. Q und K sind zwei Kontextmatrizen. K ist hier transponiert. Transponiert heißt, sie ist so gekippt. Ja? Und wir stellen uns die Frage, hat ein Kontext Q, was hat das zu tun mit einem Kontext K? Das stammt noch aus der Frage, wie mache ich Übersetzungen vom Französischen ins Englische? Ja? Welcher Teil des Satzes hat etwas zu tun mit dem Teil des Satzes im Englischen? Und dann mache ich so eine Matrix, wo ich reinschreibe, das sind die Dinge. Und die mache ich dadurch, dass ich hier in Q den französischen Text habe und in K den englischen Text habe. Und dann multipliziere ich das miteinander. Ja? Und die Matrix-Multiplikation will jetzt, dass ich hier Zeile mal Spalte mache. Ja? Jetzt habe ich aber in der Zeile oben ein Embedding, in der Spalte habe ich ein Embedding. Und wenn ich die zeilenweise multipliziere, ist das so, als würde ich das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren nehmen. Aber das Skalarprodukt, das sagt mir ja, ob diese Wörter Ähnlichkeiten haben. Das Skalarprodukt tut hier Bedeutung aufbringen auf die Wörter und weiß, ob die Wörter was miteinander zu tun haben. Ja? Das Ergebnis dieser Multiplikation ist dann eine Matrix, die genau diese Verschaltung sagt, dieses eine Wort hat was mit dem anderen zu tun, aufgrund dessen, dass ich Embeddings benutze, die wissen, ob die Wörter was miteinander zu tun haben. Ich teile das jetzt nur noch durch einen Wert, um es zu normalisieren, damit es ein bisschen runterkommt auf einen Standardwert. Und dann nehme ich den Softmax davon, der mir am Ergebnis sagt, es ist wahrscheinlich, dass dieses Wort was mit einem anderen Wort zu tun hat. Ja? Und diese Matrix, das Ergebnis dieser Multiplikation, multipliziere ich wieder mit einem Kontext. Das ist so, als würde ich in diesem chinesischen Zimmer, ja, diese Bücher gefunden haben, die sagen, aufgrund dessen, dass ich hier folgende Zusammenhang feststelle, nimmst du jetzt das Zeichen daher und schreibst das da drauf. Ja? Das daher ist diese Matrix V. Ja? Aufgrund dessen, dass ich diese Beziehungsmatrix bestimmt habe durch die Multiplikation, kann ich mir das rauspicken. Ist wild, ne? Ilya Satzgeber wurde mal gefragt, also er hat das ja gebaut. Er wurde gefragt, was er denn glaubt, was ihm am meisten faszinieren würde an der Sache. Und er sagte, dass das überhaupt funktioniert. Also wenn ihr euch jetzt fragt, stimmt das, was er da erzählt? Ja, das ist hier das Pudels Kern. Wir sind hier im Zentrum der Maschine. Ja? Es wird noch mal ein bisschen schlimmer. Ja? Es wird noch mal ein kleines bisschen schlimmer, aber dann wird es wieder besser. Ich habe jetzt also diese Formel erweitert durch diese grauen Kästen und das sind Gewichte-Matrizen. Denn auch wenn ich da Texte habe, ja, wo ich sage, das hat was miteinander zu tun, dann möchte ich doch was lernen in diesem neuronalen Netz. Und ich kann nur lernen, wenn ich Gewichte habe. Ja? Und diese Gewichte sagen mir, folgenden Aspekt möchte ich überhaupt betrachten. Ja, das andere hat keine Relevanz. Und diese Gewichte-Matrix, die ist hier für jede dieser Kontexte drin. Die lerne ich an. Aber die bunten Kästen, das sind ja die Werte, die ich reinstecke. Ich muss irgendwas anlernen und die grauen Kästen, die speichern das Wissen über das neuronale Netz. Ja? Jetzt ist die ganze Formel, auf die es hinausläuft, ist oben rechts drin. Ja? Attention ist so beschrieben, Und das lässt sich nicht so leicht verstehen. Wir haben jetzt Folgendes. Wir haben ja aus dem Encoder-Decoder-Konstrukt diesen Attention-Mechanismus, den wir aber gar nicht mehr so verwenden, weil wir verwenden nur Self-Attention. Das bedeutet, dass in all diesen Werten gar nicht verschiedene Texte drin sind, keine verschiedenen Kontexte, sondern immer nur den gleichen. Wir laden hier in jede Matrix den gleichen Wert rein. Das ist Self-Attention und das lernt die Abfolge von Sequenzen. Das ist der Mechanismus, um Textzusammenhänge abzuspeichern in diesen Matrizen. Ja, das ist also hier, die linke Seite ist dieses magische Buch, das mir sagt, ich habe da einen Zusammenhang gefunden. Die rechte Seite ist, die sagt, okay, dann zieh folgendes Zeichen raus. Das bedeutet das. Ja. Der nächste Schritt wird oft falsch interpretiert, meiner Meinung nach, denn wir ziehen jetzt diese Kontexte auseinander. Wir ziehen die auseinander. Warum machen wir das? Wir tun Teilaspekte dieser Textzusammenhänge einzeln berechnen, meiner Meinung nach, um es parallelisiert ausrechnen zu können und nicht, weil wir semantisch verschiedene Zusammenhänge ausrechnen. Das ist zwar dann tatsächlich so, aber man zieht die auseinander und das nennt man Multi-Head-Attention. Das heißt, wir haben nicht nur ein Attention-Head, also nicht nur eine Formel, sondern wir haben viele mit vielen Aspekten. Und das ist eine reine Performance-Sache und das stecken wir jetzt da rein. Und kombinieren die wieder mit so einer Gewichtungsmatrix W, die wieder das Ergebnis zusammenbaut. Und das ist das, was wir hier im chinesischen Zimmer haben. Ja, das wirkt. Wir stecken hier vorne Embeddings rein, wir brechen Embeddings, tun die Zusammenhänge ausrechnen, tun wieder Reverse-Embeddings berechnen und picken uns ein Wort raus, das wir als Ausgabe machen. Und das machen wir nicht einmal, sondern ganz oft. Ja, das nennt man, Moment, war mal ganz oft, ich habe das jetzt versucht zu visualisieren, das sind Schritte, die hintereinander immer wieder abfolgen und man muss sich jetzt vorstellen, wie groß das ist. Also wir haben jetzt nicht nur hier Embeddings, die 11.000 Dimensionen haben und 128.000 Zeichen Kontext haben können, sondern wir haben von diesen Ebenen auch 96 Stück hintereinander. Und die Attention Heads werden so weit auseinandergezogen, dass wir davon 128 haben. Das ist die Konstruktion von ChatGPT 3.5. Und weil wir wirklich das letzte Detail noch wollen, das jetzt nicht mehr so wichtig ist, ja, es gibt noch Zwischenlayer. Hier gibt es noch Fast-Forward-Netze. Ja. Das Ganze hat dann die Wirkung, dass wir in den in diesen Attention-Layern abstrahieren, wir kennen doch Zusammenhänge, und in den Feed-Forward-Netzen produzieren. Ja, das ist eine Abfolge von abstrahieren, produzieren, abstrahieren, produzieren. Das 96 Mal. Einmal durchrechnen und es erzeugt uns ein Token. Mit dem Token, das wir berechnet haben, tun wir die ganze Sequenz wieder nach vorne dran und berechnen das nächste Token auf der Art. Ja, schrittweise immer wieder durch. Und wir haben hier unten diesen einen Layer, der von vorne nach hinten durchgeht. Und die Werte werden jeweils immer nur addiert und normalisiert, weil wir dann nämlich hier beim Anlernen ein Backpropagation haben, das in allen Ebenen gleichzeitig wirkt. Das lernt dann schneller. Diese Konstruktion lernt schnell, weil sie nicht durch alle Ebenen hindurch rückwärts lernen muss, sondern auf allen Ebenen gleichzeitig. Noch alle da? Ja, also nochmal, wir schauen nochmal drauf. Also das ist jetzt der Transformer. Wir streichen den linken Teil. Dadurch brauchen wir den mittleren Teil nicht mehr. Ja, das, was dabei rauskommt, das ist unser magisches Buch in dem chinesischen Zimmer. Ja, und die einzige Formel, die diese ganze Konstruktion beschreibt, ist das da. Ja, der Softmax von Q mal K. transformiert, da wirkt das Skalarprodukt. Das Skalarprodukt findet Bedeutungszusammenhänge und das produziert einen neuen Token. Das machen wir n-mal. Das ist alles. Das ist alles. Wir haben aber jetzt noch nicht ChatGPT, wir haben nur GPT. Generative Pre-trained Transformer. Wir können nur Texte produzieren, wir können keine Fragen beantworten. Ja? Was für eine lustige Idee, das ist jetzt der Zustand von 2020. Was tut man da rein? Man lernt das an mit Texten, mit sehr vielen Texten. Das ist jetzt nicht genau der Korpus, der damit angelernt wurde, aber es ist ein bekannter Testkorpus, der zum Beispiel hier in dieser Visualisierung, in diesem kleinen grünen Kasten, die 20 größten Wikipedias. Ja, dann hier das, was hier noch restgrün ist, das ist Webcrawl, das sind irgendwelche Texte, die im Internet sind. Dann haben wir den blauen Teil, das ist der wissenschaftliche Bereich aus ACSIF und anderen Verzeichnissen, in dem wissenschaftliche Publikationen sind, also sehr viel. Ja, und der kleine orangene Kasten ist quasi der gesamte Buchkorpus. Alles, was digitalisiert in Büchern vorliegt, das graue GitHub. Ja, und ja gut, das sind Statistiken, wie viel da jetzt da drin ist. Und dann haben wir einen Mechanismus, der hier in einer API-Dokumentation 2020, da konnte man schon erahnen, wie das funktioniert, dass ChatGPT existieren wird. Das hat hier dieses Beispiel. Ja? Man kann einen Prompt in GPT einfädeln und sagen, es fängt mit Q Doppelpunkt an. Ja? Dann kommt eine Frage, dann kommt mit A Doppelpunkt eine Antwort, dann kommt wieder Q Doppelpunkt, es kommt eine neue Frage. Und wenn man einem Transformer diesen Text vorwirft, dann sagt es sich, hey, diesen Stil da, den kopiere ich jetzt. Das heißt, das, was dabei als Textvervollständigung rauskommt, ist die Antwort auf die Frage, die da steht. Aber nicht, weil es prinzipiell Fragen beantworten kann, sondern nur, weil es diesen Stil kopiert. Da ist eine Frage, da ist eine Antwort, kommt wieder eine Frage, also muss eine Antwort kommen. Und es produziert diese Antwort. Das nennt man One-Shot-Prompt. Man macht mit einem Beispiel eine Frage und man kriegt eine Antwort. Also 2 Jahre bevor ChatGPT rauskam, konnte man das nutzen, indem man mit diesem Trick arbeitet. Und es wird dann besser, wenn man mehrere dieser Shots macht, der Few-Shot-Prompt, man macht noch mehrere, man hat dann gesehen, das ist immer besser geworden. Je mehr Beispiele man vorne an diesen Text dran macht, das vervollständigt dann umso besser eine Antwort, dass man sich gesagt hat, dann tun wir doch diese Trainingsdatenmenge, die wir schon reingetan haben, verfeinern mit noch mehr Fragen, Antworten spielen, dann lernt es, was Fragen und Antworten sind. Und das ist das, was beim Instruct-Training dann kam ein Paper raus im März 2022, der hat dieses Verfahren genau beschrieben. Da sagt man, wir nehmen möglichst viele Fragen und Antworten und tun damit ein Training machen. Dann tun wir das testen und schauen, ob gute Antworten oder schlechte Antworten kommen und bestrafen das Netz für schlechte Antworten und belohnen es für gute Antworten. Und dann lernt es umso stärker, Fragen-Antworten-Spiele durchzuspielen und dann eben Fragen zu beantworten. Und das hat dazu geführt, dass wir aus GPT-3 ChatGPT 3.5 gemacht haben. Das ist dann 30. November, ChatGPT kam auf den Markt, hatte nach 5 Tagen 1 Million Nutzer. Man konnte sehen, dass sich das angebahnt hat, dass sowas möglich ist. Und deswegen haben hier Wissenschaftler von verschiedenen Instituten angefangen, sich zu fragen, ob man das denn reproduzieren kann mit einer Open-Source-Sprachmodell. Ja, hat sich gesagt, wir brauchen ja, als Schlüssel brauchen wir diese Fragen-Antwort-Spiele. Wir müssen also möglichst viele Fragen und Antworten generieren und haben dann einfach ChatGPT dazu benutzt, um Fragen-Antworten-Spiele zu produzieren. Haben also quasi ein Reverse-Engineering dieser Fragen-Antworten-Datenmenge gemacht, aus vielen Themenbereichen. Ja. Das nächste, was passiert ist, dass es im Februar von Meta eine Veröffentlichung gab, die sagte, hey, wir haben so ein Modell gebaut. Ja, es ist ein Base-Modell, es kann keine Antworten machen, aber es ist wie GPT-3. Ja, es kann Texte vervollständigen. Und jemand anderes, eben diese Uni, hat diese Fragen-Antwort-Spiele gemacht. Was liegt also auf der Hand? Es liegt also auf der Hand, dass man das Feintuning dann auch macht, um sowas Ähnliches wie ChatGPT zu rekonstruieren. Und das war dann auch soweit. Kurz, also bevor es soweit war, gab es diesen sogenannten Llama-Leak, also dieses Modell, das Meta nur an Wissenschaftler weitergegeben hat, hat ein Witzbold als Torrent zur Verfügung gestellt und hat den Torrent-Link publiziert mit einem Pull-Request mit dem Titel Save Bandwidth by using a Torrent to distribute more efficiently. Ja, dieser Pull-Request ist natürlich nicht gezogen worden, aber in dem Pull-Request steht ja der Magnet-Link drin. Ja, also das war dann der Durchbruch, wo dieses Modell sich komplett verbreitet hat. Daraufhin hat sich ein, und dann wurde das Alpaca trainiert. Das heißt, man nimmt dieses Fragen-Antwort-Spiel, macht ein Feintuning des Llama-Modells und man nannte es Alpaka. Ja? Und Alpaka konnte wie ChatGPT auch Fragen antworten, also im Prinzip das Gleiche, nur nicht ganz so leistungsfähig. Aber im Prinzip war das Ding damit in der freien Wildbahn. Und im März hat ein Open-Source-Entwickler sich gesagt, hey, warum nehmen wir nicht irgendwie ein Programm, das gar keine GPU braucht und auch auf CPU läuft und nur die Modelle ausrechnet, sodass jeder das nachvollziehen kann, und hat ein Programm namens Llama-CPP geschrieben, eben weil das Modell eben Llama hieß, und beschrieb es mit den Worten, this was hacked in an evening, I have no idea if it works correctly. Ich habe dann bin dann nochmal zurückgegangen in den Commits und habe mir den First Day Commit genommen. Das heißt, es sind ungefähr 5 Commits, die er gemacht hatte, um die erste Version, die an einem Tag fertig war. Meistens ist man dann zufrieden und sagt, okay, so kann ich das lassen. Und habe das mal hier unten verlinkt. Ja, das ist der Link, der direkt zu diesem First Day Commit geht. Und ich dachte, wir schauen da rein. Also, ich habe noch 15 Minuten. Also dann ist tatsächlich noch Zeit für ein kleines Code-Review. Also dieses Programm, ja, Main-CPP, das tatsächlich dann den ganzen Transformer ausrechnet, ist nur das. Das ist nur das und es ist ohne Libraries, irgendwas, es ist einfach nur blank in C++. Ja, wir haben auf der linken Seite Variablen-Initialisierung. Wir haben auf der rechten Seite das Auslesen des einen Tokens, das produziert wird vom Transformer. Und wir haben die Schleife des Transformers, die einmal durch alle Ebenen durchgeht, hier in der Mitte. Ja, das nochmal. Ja, das ist, die Initialisierung ist langweilig. Ja, und dann hier der Code, der den Transformer ausrechnet, beginnt also da oben mit M-Layer. Ich gehe also durch alle Layer, durch 96 Layer durch, oder wie viele es Llama hatte. Ja, und dann tue ich hier diese Tensoren, das sind diese Matrizen, die die Embeddings darstellen. Ja, Q, K, V tue ich initialisieren. Ja, dann werden die hier unten multipliziert, transponiert irgendwo und dann multipliziert. So im genau will ich das jetzt auch nicht durchgehen, aber wenn man sich das antun will, dann wird man das relativ schnell verstehen. Das ist jetzt... Sitzt ja ein bisschen hanebüchen natürlich. Ja. Und dann haben wir tatsächlich die Stelle, wo das letzte Token genommen wird. Return result for just the last token. Ja, man nimmt also das Token aus dem Kontext, den man dann am Ende der Berechnung genommen hat. Und das ist dann das, was diesen Schleifendurchlauf produziert hat. Und damit kann man dann auch sehr schön sehen, dass das, was ich eben erklärt habe, auch tatsächlich so ist. Ja, wahrscheinlich solltet ihr den Namen Chomsky kennen, von der Chomsky-Hierarchie der formalen Sprachen. Der Mann ist jetzt 96 Jahre alt und bewertet es halt etwas zerstörerisch. Ne? Und sagt, das ist glorified autofill. Das ist nicht intelligent. Man muss das schon ziemlich ernst nehmen. Ne? Wir haben das Empfinden, es entwickelt Verständnis, wenn ich sage, schreib doch ein Gedicht oder einen Songtext oder mach mir meine Hausaufgaben oder schreib ein Anschreiben für eine Bewerbung oder sowas. Das versteht ja schon den Kontext. Je nachdem, wie kompliziert es wird, hört es dann auf zu verstehen. Nicht wie ein Mensch, aber die Idee ist, es wird umso intelligenter oder sagen wir, es hat immer mehr Verständnis. Je größer das Netz wird, dann hat es dann auch die Speichermenge, um das zu tun. Chomsky sagt, das ist nur Autofill, das hat kein Verständnis. Geoffrey Hinton hat darauf entgegnet, to predict the next word, you have to understand the sentences. Ja, das ist so die Idee, ich nehme da, 2020 hat Ilya Sutskever das auch schon beschrieben, mit GPT-3, also nicht ChatGPT, sondern GPT-3, das nur vervollständigen kann. Angenommen, ich gebe dem jetzt eine Krimi-Geschichte, ja, wo am Ende dann der Detektiv sagt und der Mörder ist, dann kommt ein Name. Man kann den Namen nur sagen, wenn man die ganze Geschichte verstanden hat. Ja. Und daraus, dass ich das nächste Wort richtig vorhersage, das kann nur funktionieren, wenn ich den Kontext vorher verstanden habe. Das ist die Argumentation, dass quasi das chinesische Zimmer versteht. Und nicht der Operator. Es ist irrelevant. was das ausführt. Verständnis kommt technisch in dieser Hinsicht. Das sind halt hier Welten, die aufeinander treffen. Und ja, also hier das, was ich gerade sagte, Ilya Sutskever, predicting the next word in the text sufficiently well will lead to understanding of the text. Und Jan LeCun sagt noch was Interessantes, also predicting is the essence of intelligence, er sagt es auch mal andersrum, essence of intelligence is the ability to predict. Und dazu kann man jetzt einen merkwürdigen Schlussstrich ziehen und sagen, Shen sagt, prediction is compression. Ja, und jetzt haben wir ja drei weitere Personen, LeCun hinten, Sutskever sagt, prediction is intelligence. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, hier eine Gleichung draus zu machen und zu sagen, intelligence is compression, ja, da steht nirgendwo, das habe ich jetzt mal dahin geschrieben, ja, man könnte es daraus folgern, ja. Oder vielleicht ist es nicht intelligence oder understanding. Und es gibt eine, sagen wir, es gibt eine Art Beleg dafür, oder sagen wir, eine Idee, dass das stimmt. Hat Intelligenz was mit Komprimierung zu tun? Dazu gibt es den Hutter-Preis, ja. Da geht es darum, dass man ein Gigabyte großes Fragment der Wikipedia möglichst stark komprimiert und je nachdem, wie gut man das schafft, kriegt man einen Preis von $500,000. Die kleinste Kompression ist jetzt 112 Megabyte und wenn man es schafft, das besser zu machen, kriegt man einen Teil vom Preis. Und sein Argument ist, the more you understand, the more you can delete from the text without loss. Wenn ich also den Text verstehe, kann ich irgendwas bauen, das den Text komprimieren kann. Ja, und das tut das so ein bisschen untermauern. Und das ist auch meine letzte Folie, mit denen ich euch so ein bisschen ratlos da sitzen lasse. Denn die Frage ist jetzt, was ist denn eigentlich Intelligenz? Ist das sowas Primitives, Matrixmultiplikation und ein Kompressionsalgorithmus? Da können wir noch, glaube ich, lange drüber nachdenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, fast in der Zeit.
Ja, also wir sind noch in der Zeit. Wir haben noch 10 Minuten für Fragen, aber erstmal danke Michael Christen für diesen Vortrag. Aber wir haben schon eine Frage, dann gehe ich zu der Frage.
Jawohl.
Hallo Eckhard Siegmann, herzlichen Dank für die tollen Folien und auch vor allem die tolle Geschichtsvorlesung, die im Deutschen Museum in Bonn noch komplett fehlt. Eine ganz kurze Ergänzung am MIT. Der Martin Reinhardt hatte vor 4 Tagen publiziert, dass sie mit synthetischen Tests also jetzt auch Evidenz dafür gefunden haben, dass diese Transformer-Modelle ein Weltverständnis aufbauen. Die haben da synthetische Tests gemacht, ist also gerade 4 Tage her. Ich sage das schon, seit ich mit ChatGPT am Tag 1 experimentiert habe und ich sehe auch Anfänge von Selbstbewusstsein und Roboter werden ja auch die Welt wahrnehmen. Und meine Frage ein bisschen nach vorne orientiert. Wie ist das mit emergenten weiteren Fähigkeiten? Was erwartest du für die nächsten 1-2 Jahre?
Oh Gott. Also ich erwarte, dass alles, was gerade passiert, sich noch beschleunigt. Ja? Der nächste Schritt, den jetzt alle anvisieren und identifiziert haben als den wichtigen Schritt, den die Modelle gehen sollten, wäre, dass sie halt planen können. Ja, ein planvolles Denken. Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Es ist nicht nur dieses Produzieren, sondern es ist zu verstehen, wie man, sagen wir mal, die Permutation von Varianten so einschränkt, dass man in die richtige Richtung geht. Ja, heuristische Suche und sowas. Und wenn man planen kann, dann kann man damit forschen. Also dann kann man das Ding Papers schreiben lassen, in denen Beweise drin stehen, die stimmen. Ich glaube, dass die Forscher daran arbeiten, dass die Modelle planen können, dann können nämlich die Modelle die Forschung noch weiter beschleunigen und das unterstützt jetzt meine Hypothese, dass sich alles beschleunigt. Das ist die Antwort.
Auf der Slide, da waren wir gerade im chinesischen Zimmer, ja. Und es kamen gerade die Fast-Forward-Networks dazu. Und jetzt sagtest du, das Lernen wird deutlich schneller. Hast du dich damit quasi auf die Attention-Heads, quasi die aufgeteilten bezogen oder auf die Fast-Forward-Networks?
Also das Lernen entsteht ja durch Backpropagation. Ja, und das Backpropagation sieht am Anfang des Backpropagations nur die letzten Knoten. Ja, da ist, dann wird ein Delta berechnet. Aus den Deltas sagt man, man hat den Gradient der Funktion, der dann bestimmt, in welche Richtung ich die Gewichte verändere. Ja, ich berechne überall den Gradient und das pflanzt sich dann von hinten nach vorne durch. Das bedeutet, in so einem großen Netz, bis das vorne wieder ankommt und dieses Durchreichen irgendeinen sinnvollen Effekt hat, dauert das sehr lange, weil die hinten müssen richtig sein, aber die können ja nur dann richtig sein, wenn vorne auch irgendwas Sinnvolles produziert wird. Und das Embedding, das vorne berechnet wird, ja, das überhaupt die Wortbedeutung berechnet, wird beim Lernen mit angelernt. Das Embedding kann nur deswegen sinnvoll die Tokens zu Bedeutungen zuweisen, weil es bei dem ganzen Prozess mitlernt. Wenn jetzt dieser ganze Lernvorgang durch alle Ebenen nur von hinten nach vorne Schritt für Schritt gehen würde, wird das sehr lange dauern, bis sich das fortsetzt. Also hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Zwischenlayer, diese Fast-Forward-Layer, da noch was machen, sondern dass alle gleichzeitig partizipieren. Denn an der Stelle, dieser Balken unten, wird nur addiert. Also man hat einen Kontext, auf dem man immer nur die Ergebnisse aufaddiert, natürlich mit bestimmten Anteilen, aber dadurch, dass man es überhaupt macht, kann man quasi das Backpropagation an allen Ebenen gleichzeitig machen und dadurch lernt es schneller. Eben nicht, dass es von hinten nach vorne gehen muss, sondern dass es gleichzeitig durch alle Ebenen gehen kann. Okay.
Erstmal vielen Dank. Ich würde nochmal auf deine letzte Folie eingehen mit Intelligenz und Kompression.
Ja.
Wenn wir jetzt von Kompression reden, würde man ja voraussetzen, dass es deterministisch sein muss. Wenn man jetzt mit ChatGPT irgendwie arbeitet, dann weiß man, es ist alles andere als deterministisch.
Ja.
Das ist ja auch meiner Wahrnehmung nach gewollt.
Ja.
Wie kann man das denn jetzt in Einklang bringen? Also wenn ich jetzt wirklich versuche, etwas damit, oder wenn ich voraussetze, wenn ich etwas komprimieren kann, ist es intelligent, in Anführungszeichen. Aber wie funktioniert das dann mit Determinismus? Weil wenn ich etwas wirklich verstehe, dann verstehe ich es ja eigentlich immer gleich.
Ja, also was hier in diesem Preis verlangt wird, ist ein Verlust, eine verlustlose Kompression. Und dagegen könnte man ChatGPT als verlustbehaftete Kompression betrachten. Jetzt gibt es, wenn man sich diesen Preis durchliest, da gibt es ein FAQ zu, wo im Prinzip sehr ähnlich diese Frage gestellt wird, ob man denn nicht hier nach einer verlustbehafteten suchen sollte oder was eine verlustbehaftete sein würde. Und die Antwort, die da drin in diesem FAQ gegeben wird, ist, dass es um von der verlustbehafteten Kompression auf eine verlustlose Kompression zu kommen, man einen Korrekturfaktor bräuchte, ja, und man möchte den eben mit betrachten. Wie groß ist der Korrekturfaktor? Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht genau. Also, es ist sicherlich nur dann möglich, ChatGPT in dieser Größe, es ist im Prinzip nur eine große Datenbank, es ist eine Kompression von Weltwissen. Ja, man kann da alles Mögliche an Weltwissen rausziehen, man weiß nur nicht genau, ob es wirklich stimmt.
Okay, aber dann würde man, oder dann müsste man unterstellen, dass es halt eben nicht intelligent ist, in dem Kontext, wie wir Intelligenz beschreiben.
Ja, also ich habe hier bewusst mit dem Wort Intelligenz gespielt, weil man könnte es auch ersetzen durch Erkenntnis, ja, oder Verständnis. Die Wörter zu definieren, also bei Intelligenz tut man sich ja schon schwer, deswegen, also ich glaube, das ist nur eine Tretmine, wenn ich jetzt hier irgendwas suche.
In Ergänzung dazu, dafür gibt es ja bei den LLMs diese Temperature Values und
ja.
Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist doch einfach, dass das eben nicht auf Null eingestellt ist, also eben bewusst bei ChatGPT so eingestellt ist, dass bei wiederholten selben Fragen unterschiedliche Antworten rauskommen. Man könnte es aber auf Null stellen und dann käme ja wirklich immer dieselbe Antwort raus. Ist das nicht die Antwort auf die Frage?
Also man kann das machen. Diese Temperature bezeichnet nur den Vorgang. Also dieses ganze Netz hat ja am Ende wie dieses Reverse Embedding. Ja? Und das Reverse Embedding hat am Ende auch den Softmax. Das heißt, man hat eine gewünschte One-Hot-Encoding für das richtige Token. Man sagt, die Stelle müsste 1 sein, die wird aber nie 1, sondern kriegt nur eine Wahrscheinlichkeit für das wahrscheinlichste Token. Und wenn man dieses Temperature hochsetzt, dann erlaubt man mit einer höheren Temperature, dass eben nicht die beste Wahrscheinlichkeit genommen wird, sondern eine andere. Durch das Setzen auf Null wird das Ganze deterministisch, aber es ist immer noch eine verlustbehaftete Kompression.
Ja, ich denke, wenn ihr das noch weiter diskutieren wollt, könnt ihr das gleich in Ruhe nochmal zu dritt, viert, fünft oder sowas draußen machen. Dann haben wir jede Zeit, die es gibt. Die Zeit für diesen Vortrag ist jetzt leider vorbei. Ich bitte euch nochmal einen großen Applaus zu geben für Michael Christen. Dankeschön.